Motorrad-Ass und Rallye-Dakar-Sieger Matthias Walkner in dieser Spezialfolge von Ist das gesund so ruhig erzählt, war der Beginn einer monatelangen Reise zurück. Zurück zur Gesundheit, zurück zur Selbstständigkeit. Ende 2023 ist Walkner in den USA mit seinem Bike extrem schwer gestürzt. Es war die bislang schwerste Verletzung seiner schon recht langen Karriere, die er mit dem Dakar-Sieg als erster Österreicher auf dem Motorrad 2018 krönte. Mehrere Weltmeistertitel hat er ebenso gesammelt. Wie die Genesung seines, man muss es so sagen, pulverisierten Beins verlaufen ist, wieso ihm auch der Atem weitergeholfen hat und was jetzt im neuen Leben nach dem Unfall auf ihn wartet, erzählt Walkner selbst in diesem Podcast. Und an seiner Seite Josef Tatschl, Psychologe an der Karl-Franzens-Universität Graz. Eben dort forscht er daran, wie Atemtraining die Hirn-Herz-Achse beeinflusst. Er hat mit Walkner im Rahmen von dessen Genesung genau daran gearbeitet. Mein Name ist Martina Marx und ich wünsche gute Unterhaltung und vor allem Inspiration. Matthias Walkner, Josef Tatschl, herzlich willkommen bei Ist das gesund?
Hallo, servus.
Meine Kolleginnen und ich, wir arbeiten gerade an einem Magazin zum Thema Schmerzen. Und Schmerzen hast du, Matthias, doch einige in deiner langen Karriere mittlerweile ausgehalten. Natürlich neben all den großen Erfolgen, WM und Rallye Dakar, um nur zwei zu nennen. Aber Ende 2023 kam es wohl zum kapitalsten Sturz bislang. Und bevor wir jetzt über die Genesung reden und was gegen die Schmerzen dann geholfen hat und wie die Fortschritte waren, würde ich gern bitten, dass du uns mal erzählst und den Hörerinnen und Hörern, was eigentlich passiert ist in den USA im Dezember 2023.
Sehr gerne. Schmerzen aushalten, meistens kann man es ja leider Gottes nicht aussuchen, also aushalten müssen. Und der Sturz selber war jetzt gar nicht so spektakulär 2023, aber es war halt definitiv mit Abstand die folgenschwerste Verletzung. Und wir waren wie jedes Jahr im Dezember bei unserem Abschlusstest, beim Abschlusstraining in Los Angeles, in Pasto genau. Das ist so, ja, so nördlich von Kalifornien, so eine Wüste, eine große. Das ist ja, ja eine coole Gegend ist für Offroad-Motorräder und haben dann unsere Einführungsrunde gehabt. Von unserer Teststrecke, das heißt, wir fahren im Team alle gemeinsam immer die Einführungsrunde gemeinsam, damit wir dann in dieser offenen Wüste nicht irgendwie zusammenfahren, dass halt jeder weiß, wie die Streckenführung ist. Und ich habe mir dann kurz vorher noch gedacht, ich lasse ein bisschen Abstand, weil die Sonne gerade aufgegangen ist, der Staub relativ gestanden ist auf diesem trockenen Gelände. Und es macht ja keinen Unterschied, ob ich 5 Sekunden oder 20 Sekunden hinter dem Vordermann nachfahre. Hab dann eine Auswaschung übersehen, also das war ein 10 Kilometer großes Plateau, wo genau ein austrockneter Fluss durchgegangen ist und genau in der Spur, wo ich gefahren bin, ist halt die Abrisskante nicht irgendwie rund eingegangen, sondern mit 90 Grad und 5 Meter bevor ich das dann halt wahrgenommen habe, habe ich gemerkt, okay, ich bin viel schnell dran und habe halt nur gehofft, dass jetzt dann dieser Gap, dieser Drop da nach unten nicht zu groß ist, aber habe dann schon gemerkt, okay, das sind 6-7 Meter, bin dann in einen Gegenhang reingesprungen mit 60-70 km/h in etwa, habe in der Luft dann wirklich tatsächlich einen Büderrahmen vor mir gehabt, der was unterteilt war zwischen den typischen Behinderten-Logo, dieses blau-weiße Rollstuhlzeichen, was man kennt, und einem schwarzen Foto und habe halt schon gewusst, okay, jetzt tut es dann richtig weh und ja, war im ersten Moment sehr, sehr happy, dass ich die First noch spüre, dass mein Marknagel im linken Oberschenkel nicht gebrochen ist, aber habe schon gewusst, okay, das wird jetzt eine längere Reha werden.
Und dann hat es, glaube ich, ein bisschen gedauert, bis du ins Spital, ins nächste Spital oder in eines der Spitäle in Los Angeles quasi mit dem Hubschrauber gebracht worden bist. Was war denn die erste Diagnose oder was haben denn die Ärztinnen und Ärzte als erstes gesagt zu dir, was das jetzt ist, was da passiert ist?
Genau, es hat so 2 Stunden gedauert, was aber jetzt für meine Sportart nicht so lang ist. Also ich habe mir in Bolivien einen Oberschenkel gebrochen, da hat es 12 Stunden gedauert, bis ich im Krankenhaus war. Und wie ich da zu Sturz gekommen bin, ich habe genau mit 2 Stunden mal kalkuliert gehabt, weil es hilft mir jetzt nicht im Kopf, wenn ich nur jammert und da liege und alles tut so weh, sondern wenn man sich auf das einstellt, schon okay, es dauert einmal fix 2 Stunden. Und wenn du da Masern hast, wenn du da Pech hast, kann es 3,5 Stunden dauern. Und genau nach 1:57 waren es dann da und sind wir weggeflogen nach Palm Springs. Und ich habe dann selber schon ein bisschen so eine kleine Analyse gemacht, habe ich gewusst, okay, Schienbein wird gebrochen sein, auch das Wadenbein, weil ich gemerkt habe, wenn ich gerade da liege, dass das Fußspitzel nicht von selber halt, also das ist immer nach außen. umgefallen, das habe ich dann immer mitstabilisieren müssen und dann ist halt der Fuß immer, oder die Schwellung immer mehr geworden. Dann habe ich nicht gewusst, okay, ist jetzt gescheiter Schuh ausziehen, damit die Nerven nicht geschädigt werden, sind, dass nichts abdruckt. Einerseits stabilisiert der Schuh wieder das. Habe dann auch gemerkt, dass ein bisschen Nass innen drin wird. Also habe dann auch gesagt, okay, es wird ein offener Bruch sein, was dann auch war. Und dann die Diagnose in Palm Springs war eigentlich dann ungefähr so, wie ich das schon selber ein bisschen analysiert habe, aber dann ist halt jede halbe Stunde ist schlimmer geworden, weil ich habe halt von den drei Hauptarterien, was sind oder ist der ganze Fuß nochmal von einer versorgt worden, eine habe ich mir komplett durchtrennt, eine hat es abgedruckt und dann hat man halt notoperieren müssen, Fixateur anlegen, zwei Tage später dann hat es den Fixateur leicht verschoben, dann den wieder neu anbringen und einen Pin dazu und dann ja, ist halt losgegangen und es ist wirklich gefühlt die ersten 6 bis 8 Wochen jede Woche schlimmer geworden. Mhm. Und das war halt schon für den Kopf speziell sehr strapazierend, weil normal gehst du ins Krankenhaus, wirst operiert und dann sagt man, okay, jetzt ab jetzt startet geht die Reise und in eine richtige Richtung und bei mir ist es halt 2 Monate lang immer schlimmer geworden.
Du warst aber nicht die 2 Monate in den USA, du bist überstellt worden und bist dann in Graz am Unfallkrankenhaus vom Primar Pletschko operiert worden. Und in einem Interview habe ich gelesen, dass du im letzten Jahr nur wenige Wochen zu Hause warst und die meiste Zeit in Spitälern und Reha-Einrichtungen verbracht hast, also 2024. Und man hat das jetzt beim Erzählen auch schon ein bisschen gemerkt, dieses quasi, okay, ich muss mich jetzt darauf einstellen, es wird zumindest 2 Stunden dauern. Was hilft dir denn mental weiter in so herausfordernden Situationen? Weil irgendwie muss man weitermachen, muss eh jeder von uns. Aber das sind dann schon extreme Situationen und extreme Ereignisse. Wie gehst du damit um oder beziehungsweise wieso hast du so eine starke mentale Einstellung?
Ich glaube, wenn es meine erste Verletzung gewesen wäre und dann gleich so schwierig, glaube ich wirklich, dass ich daran auch eventuell zerbrochen wäre. Aber mittlerweile kann ich mich halt gut einstellen drauf und habe halt am Anfang nie geglaubt, dass es so schlimm wird. Ich habe mir gedacht, okay, ein Oberschenkel gebrochen und ein paar Mal das Kreuzbandel gerissen und so. Macht schon viel weh da, leider Gottes. Und habe mir gedacht, okay, mit Schmerz kann ich auch gut umgehen. Ich bin 6 Tage die Rallye Dakar 2019 mit dem gebrochenen Sprunggelenk zu Ende gefahren. Aber das war jetzt nochmal so eine andere Liga und eine neue Challenge, dass wenn man das vorher gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, nein. Mir braucht es nichts erzählen, ich kenne das alles. Was bedeutet Nervenschmerz? Was ich jetzt noch nie gehabt habe, wie fühlt sich Nervenschmerz an? Dann diese Phantomschmerzen, von denen man oft redet, das habe ich jetzt nicht gehabt, aber das muss man wirklich oft miterleben, sonst kann man sich das nicht vorstellen. Wie kann ein Fuß weh da, blöd gesagt, was nicht dran ist? Und so war das auch bei mir mit dem Nervenschmerz, wie wenn da wer mit einem Elektroschocker alle 5 Sekunden einen Impuls gibt und die reißt sich wieder her, dann einen Darmkeim kriegt, dann hat man nicht gewusst, kann der Fuß überhaupt erhalten werden. Aber ich habe dann schon noch diese 8 Tage, was lang nach dem Aufenthalt in Amerika, wo ich dann nach Graz gekommen bin, wo ich dann wirklich überglücklich war und weiß ich noch ganz genau, wie sie mich empfangen haben vor der Intensiv und beim ersten Check bei der Notaufnahme, wenn du dann in diese leuchtenden Augen schaust und du weißt, okay, da ich dann jetzt alles Menschenmögliche für die, dass einfach die Richtung dann ja in eine gute Richtung geht und hab da, glaube ich, echt ja, wahrscheinlich das beste Team um mich herum gehabt.
Josef, wie ist denn eure Zusammenarbeit entstanden? Weil Schmerzen, haben wir schon gehört, waren massiv und echt extrem. Wie bist du da dazu gekommen?
Wie bin ich da dazu gekommen? Grundsätzlich bin ich ja seit knapp über 10 Jahren im Spitzensport tätig. Das heißt, in dem Milieu kennt man mich. Es ist ein Milieu. Es ist ein ganz eigenes Biotop, kann man fast sagen, Spitzensport in Österreich. Und da kennt man sich natürlich einerseits. Und im Zuge dessen habe ich vor knapp 5 Jahren Daumen mal Pi mit Dr. Jürgen Mandl, der natürlich eine wesentliche Rolle gespielt hat, dass das überhaupt zu dem Team, dass der Matthias auch zu dem Team kommt, begonnen zusammenzuarbeiten und bin dann, hat mir der Jürgen angerufen, du Josef, bitte komm ins UKH. Wir haben da einen Fall und es könnte sein, dass wir deine Fähigkeiten brauchen sozusagen, dass das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert. Ja, und so sind wir zusammengekommen eigentlich. Bevor es soweit gekommen ist, hat mir noch die Eva angerufen, also ein Matthias, seine Schwester, der ein bisschen sortiert hat und einmal schauen, mit wer kommt da eigentlich. Und ich glaube, sie hat mit knapp 100 Leuten telefoniert, laut ihrer Aussage, ob das genau zutrifft. Und da haben wir telefoniert und sind uns trotz anfänglicher Unsympathie sozusagen irgendwie einig geworden und gesagt, ja passt, machen wir. Und dann bin ich eines Tages eben dann, ich glaube nicht am 24., am 22. Dezember oder so, vor Weihnachten noch, das erste Mal bei Matthias im Zimmer gewesen. Das war noch vor dem Darmkeim, ne? Das war noch vor dem Darmkeim, ja, und so haben wir begonnen, zusammenzuarbeiten.
Was halt wirklich hilft in so einer Sache, und durch das nicht die erste Verletzung ist, weiß ich, dass ich halt mein Team um mich herum, also meine Familie, meine Schwester, meine Frau, die sind halt da wirklich schon
sehr auch geschult
und geschickt drin. Und ich weiß, wenn die Eva da irgendwas vorsortiert für mich, dann passt es wirklich. Und darum ist, wie der Josef jetzt sagt, dass man sich vielleicht am Anfang nicht am ganz sympathisch ist, aber das hat nur, dass man halt einfach ein bisschen vorfühlt, was erwartet denn Josef und was erwartet er mich, dass man ein bisschen vorfühlt, okay, kann das dann ein Match werden? Und ich hätte gesagt, es ist definitiv ein Match geworden. Also jetzt dann noch über ein Jahr verstehen wir uns noch relativ gut und haben auch noch regelmäßig Kontakt. Von dem her hat man wirklich auch Freunde kennengelernt und dieses komplette Team macht es halt dann wirklich aus, ob das halt eine Erfolgsstory wird oder nicht. Und es war wirklich auch so, ich habe oft so einschneidende Momente gehabt, wenn ich zum Günther, zum Sommerau, das ist der Leiter der Physiotherapie in Dobelbad, wo ich gesagt habe, Günther, ganz am Anfang, du kennst meine Geschichte und hast mein Röntgenbüdel gesehen, wie gut oder wie schlecht glaubst du, kann das werden? Mhm. Und er sagt halt dann so, ja, ist jetzt 27 Jahre in Dobelbad. Aber so ein Fuß oder so ein Röntgenbüttel oder auch noch nie gesehen, wo der Fuß noch erhalten geblieben ist. Und das war halt dann schon mal, wo ich, okay, also da ist mir dann öfters wieder bewusst worden, was für medizinisches Wunder da geleistet worden ist von dem ganzen Team und jeder hat jetzt seinen kleinen Part dazu geleistet.
Josef, was war deine Aufgabe am Anfang? Wieso bist du ins Team vom Matthias gekommen?
Naja, also meine Kernaufgabe allgemein in dem Rahmen ist immer sozusagen ein zusätzliches Element zu der Hardcore-Medizin, der auf höchstem Niveau da praktiziert worden ist, sozusagen zu ergänzen. In dem Fall wirklich ganz gezielt zu berücksichtigen, wie sich psychologische Faktoren einfach auf die körperliche Gesundheit und Regeneration und Heilung am Ende des Tages auswirken. Das heißt, diese Wechselwirkung Psyche-Körper ist sozusagen mein Spezialgebiet und für das bin ich dann eigentlich da, um sozusagen die Ebene so gut wie möglich abzudecken und dazu schauen, dass wir auf der Ebene alle möglichen Maßnahmen ergreifen können, in Kooperation mit sämtlichen Personen, die da involviert sind, weil wir sind nicht da, ich meine, ich habe es jetzt nicht genau, aber irgendwie zwischen 5 und 10 Leute da aktiv fast täglich mit dem Matthias gearbeitet haben, um auch zu justieren. Zum Beispiel, wie gut, wer wird das Volumen vertragen von den unterschiedlichen Therapien? Ja, also das eine ist natürlich irgendwie selbst mit Matthias Dinge zu tun und gleichzeitig aber zu schauen, wie dosiert man eigentlich sozusagen dieses Gesamtpaket, was ja ziemliche Wucht ist an Therapien und an Interventionen und an ja, durchaus wieder Beanspruchungen, die da passieren. Und so einerseits eben auch sozusagen die Koordination ein bisschen vom Volumen, wie im Training eigentlich, ja? Dass man es ein bisschen abstimmt. Geht sich das aus? Wie reagiert das System? Wie reagiert der Matthias? Genau, der Tag hat nur 24 Stunden und auf der Ebene sozusagen so ein bisschen ein Relais zwischen den Disziplinen, muss man sagen.
Und ihr habt, glaube ich, mit Atemtechniken angefangen zu arbeiten. War das was, wo du am Anfang gleich gesagt hast, ja sicher, da bin ich voll dabei?
Ja, genau so war es.
Nein, da hat es nicht leicht gehabt, der Josef. Und ich bin halt schon eher der Grobmotoriker, hätte ich gesagt. Und eher ja, sehr pragmatisch. Also und das hat halt am Anfang für mich nicht so viel Sinn gemacht, aber ich wollte halt auch nichts unversucht lassen, weil ich halt wirklich zum Teil so verzweifelt, also wenn du wirklich einmal 100, 110 Ruhepuls hast und das ganze Morphium schon gar nicht mehr, du kannst zwar fast nicht mehr reden, aber es nimmt dir den Schmerz fast nicht mehr weg. Und dann bin ich echt ein bisschen fast verzweifelt und habe dann gesagt, okay, alles, was irgendwie helfen könnte, ob das jetzt Atemtechnik, Hypnose, Akupunktur, mal Lymphdrainage und Laser und das alles sowieso auch. Und dann ist halt eben der Josef gekommen und hat halt so mit mir so Atemtechniken gemacht und die ersten 2, 3 Sitzungen, Einheiten, haben wir gedacht, ja, schon irgendwie schräg, aber es waren wirklich so bis zu dem Moment die einzigen 2, 3 Stunden, wo ich mal so ein bisschen abschalten habe können, wo ich schmerzlos war, wo ich gedankenlos auch war, wo ich ja zur Ruhe gekommen bin und er ist dann eh meistens immer viel länger geblieben, wie wahrscheinlich ausgemacht. Aber es hat mir halt wirklich angefangen, Spaß zu machen und habe halt dann auch merkt diesen großen Unterschied. Und dann ist halt wirklich einmal so der Schalter umgelegt worden, wo ich, und wenn du dann halt wirklich an das glaubst, was definitiv unterm Strich auch funktioniert, nur bin ich halt einer, dass ich mich zuerst davon überzeugen muss. Und dann haben wir halt wirklich, glaube ich, zum Teil sehr beeindruckende, ja, Geschichten zusammengebracht. Und wende das auch heute noch ab und zu an und bin echt immer wieder verblüfft, wie viel das wirklich bringen kann.
Ich finde, was es für mich in der Vorbereitung ein bisschen auf den Punkt gebracht hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Podcast war, wo du zu Gast warst bei den Biohackern oder ob ich es in einem Interview gelesen habe, aber du hast anscheinend gesagt, wonach die Atemübungen den Schmerz besser genommen haben als das Morphium zu einem gewissen Zeitpunkt.
Na, viel besser, ja, das ist, und es war... Ich habe dann auch zum Josef immer gesagt, Josef, gibt es das da, das jetzt von dem? Josef, kann das sein, da das jetzt das ausmacht, weil es irgendwie so schräg war. Aber du hast immer ein bisschen so das Gefühl gehabt, du liegst den ganzen Tag nur da und ich hast halt deine Routine, aber der Kopf kommt nie irgendwie weg von der Geschichte. Du denkst immer an deinen Schmerz, an die Heilung, was passiert als Nächster. Und dann kommt halt der Josef und erzählt dir irgendeine lustige Geschichte und redet halt mit dir irgendwie ein bisschen so. Und ich war wirklich am Anfang 2-3 Stunden geschlafen und da immer mit Schmerzmitteln, mit Morphium, mit Psychopax und hin und wieder mal ein Bier dazu getrunken, damit diese Wirkung nur stärker ist, weil man so verzweifelt ist. Also Samstag war dann immer so
der Biertag,
wo ich einen kleinen Zeital dazu getrunken habe, als Belohnung, weil ich die Wochen so überstanden habe. Und beim Josef war das echt so, dass ich abschalten habe können und dann habe ich wahrscheinlich immer die halbe Sitzung irgendwie dahin geschlafen. Mhm. Und er ist dann oft auch gegangen, weil ich einfach eingeschlafen bin. Und wir haben dann auch wieder geschrieben, da hat man laut weggeschlafen und so. Aber das war dann eigentlich genau das, was wir erreichen wollten und war ihm da schon echt extrem dankbar.
Josef, kannst du uns das ein bisschen erklären? Wieso kann der Atem, bestimmte Atemtechniken, Schmerzen nehmen?
Das hat mir jetzt auch noch interessiert, das ist nämlich vergessen.
Nehmen, also ich meine, was der Matthias gerade erzählt hat, hat mich persönlich, ganz ehrlich, man geht ja selbst, wo man sich Tag und Nacht mit dem Thema befasst, weil es ja Teil meiner Forschung ist, war es natürlich sogar für mich überraschend, wie potent es bei Matthias jetzt gewirkt hat, weil natürlich muss man klipp und klar sagen, vorweg, es gibt jetzt keine Studien, wo man 100 Matthias-Fälle untersucht hat mit genau der Schwere der Verletzung und genau die Techniken. Das heißt, wir bewegen uns so natürlich bis zu einem gewissen Grad in einer Fallstudie, wo man auch auf Basis von Modellen experimentiert und sich natürlich gut überlegt, was in seinem Fall Sinn machen kann. Ganz allgemein ist natürlich so, dass die Atmung psychologische, aber auch körperliche Faktoren beeinflussen kann, die für die Schmerzregulation ganz entscheidend sind. Vorweg, natürlich das Gehirn spielt eine wesentliche Rolle für die Schmerzempfindung und Schmerzwahrnehmung. Und mit Hilfe der Atmung können wir sozusagen sehr einfach in das Gehirn quasi jetzt salopp formuliert einsteigen. Allgemein in das Nervensystem, also auch ins Gehirn, ins Zentralnervensystem, aber auch sozusagen in das autonome Nervensystem, was zum Beispiel den Herzschlag, die Verdauung und so weiter mitreguliert. Das bedeutet, über bestimmte Atemmuster können wir Rhythmen produzieren, das heißt die Lunge, wir atmen länger ein, vielleicht ein bisschen tiefer ein, ein bisschen länger aus. Wir modulieren das Herz-Kreislauf-System, wir modulieren auch über den Luftstrom, zum Beispiel direkt durch die Nase, auch direkt das Gehirn, das heißt bloß der Luftstrom, vor allem wenn wir durch die Nase atmen, das ist wichtig, hat eine unmittelbare Konsequenz für unser Gehirn und unsere Aktivität im Gehirn. Und über diese Rhythmen können wir sozusagen, so wie man es bis zum jetzigen Zeitpunkt versteht, ein dämpfendes Signal zum Gehirn schicken, was letztendlich sich in einer Schmerzreduktion äußert und schmerzhemmend sein kann. Ja. Wobei, das sind jetzt so ganz allgemeine Prozesse, die völlig losgelöst sind von irgendeiner spezifischen Verletzung. Und natürlich bei Matthias ist es auch um Durchblutung gegangen. Ja, das heißt, wir haben OP gehabt, wir wollen eine Durchblutung verbessern, wir wollen den Blutfluss optimieren. Und das bedeutet, wir haben natürlich unterschiedliche Rhythmen verwendet. Wir haben besonders langsam geatmet, wir haben besonders schnell geatmet, wir haben zwischendurch die Luft angehalten. Mhm. In seinem Fall habe ich oft sozusagen Biofeedback-Daten mitlaufen lassen, in dem Fall sozusagen den Herzschlag. Mhm. Wir haben immer wieder den Gasaustausch gemessen, weil das uns einen Indikator dafür gibt, ob die Durchblutung optimal möglich ist. Weil wenn wir sozusagen ein bisschen in Panik oder in Stress sind, der Matthias hat es gerade beschrieben, 110 Puls im Lean, ist jetzt nicht unbedingt ein Zustand,
der... Es ist kein Ruhepuls.
Es ist, genau, in seinem Fall war es der Ruhepuls, dann, aber es ist kein Zustand, wo Regeneration möglich ist wirklich. Es ist nicht optimal für die Regeneration. Das bedeutet, ein wesentliches Ziel war einfach, das Nervensystem wieder einzurenken, ja, in einen ruhigeren Takt schwingen zu lassen, jetzt, um das in bildliche Sprache zu bringen. Und das Interessante war für mich, nach der ersten Einheit, wo er ja, ich bin da reingekommen und er schaut mich so an, okay, Atmung, ja, passt. Das war so mit so einem bisschen so, okay, so, ich würde es nicht sagen angewidert, aber sehr skeptisch, finde ich gut, ja, weil es war eine interessante Situation zu schauen, was ist tatsächlich möglich in so einem Fall. Und uns ist es tatsächlich messbar gelungen, innerhalb der ersten 90 Minuten, die erste Session, die Ruheherzrate, ich habe es einmal auswendig, Daumen mal Pi, 105, 110 oder was das war, innerhalb von ca. 90 Minuten zu reduzieren auf 70 Schläge oder 75 Schläge in der Phase. Und wir haben immer dann in regelmäßigen Abständen diese Messungen gemacht und es war eigentlich von der ersten Session überdauernd, dass wir trotz der Schwere, obwohl dann wieder die OP gekommen ist, das stabiler halten haben können, das Nervensystem. Das heißt, der Punkt kommt auch dazu, zusätzlich zu dem Dämpfenden im Moment, dass wir das Gesamtsystem in eine Richtung schwingen lassen können, wenn wir uns ein Pendel vorstellen, was regenerationsfördernd ist. Was aber natürlich auch auf emotionaler Ebene relevant ist, weil wir über die Atmung, da müssen die, es hat es gerade schön beschrieben, der Kopf wird freier, ruhiger. Das heißt, auf Ebene der Emotionsregulation kann man viel machen mit Atmung. Das heißt, die kann mich beruhigen, die Angst nimmt ein bisschen ab, diese ganzen Gedanken kriegen mal eine Pause, man kriegt einmal eine Pause. Und in dieser Pause kann man sich körperlich, also physiologisch und auch mental dann wahrscheinlich neu sortieren irgendwo. Und wenn der Körper mal runterfahren kann, dann tut es sich leichter, wieder runterzufahren.
Wenn ich jetzt ganz dumm frage, hilft es mir auch, wenn ich Kopfschmerzen habe oder Rückenschmerzen durch das ständige vom Computer sitzen oder vom Bildschirm sitzen, wenn ich eine bestimmte Atemtechnik anwende?
Ganz allgemein, das, was wir gerade beschrieben haben, diese Effekte, das sind ja unspezifisch. Das heißt, wenn ich die und die Atemtechnik anwende, passiert das. Und diese Prozesse sind beteiligt an unterschiedlichen Schmerzformen sozusagen. Und ja, natürlich, also es gibt Literaturübersichtsarbeiten, die für unspezifischen unteren Rückenschmerz sozusagen positive Effekte finden, schmerzhemmende Effekte oder hemmendes, stark gesagt, schmerzreduzierende Effekte, genauso wie für Spannungskopfschmerz, Migräne und so weiter und so fort. Ja.
Das heißt, ich muss das aber wahrscheinlich ein bisschen üben, ne? Das wird nicht beim ersten Mal vielleicht so üben.
Jein. Okay. Also wenn das gut instruiert ist, wenn man vielleicht ein bisschen Erfahrung hat, dann wirkt es mehr oder weniger relativ schnell. Akut nur diese überdauernden Effekte. Man muss unterscheiden zwischen akuten Effekten und langfristigen Effekten, weil wir eins bedenken müssen, dass durch Atemtraining allgemein die körperliche Leistungsfähigkeit und Gesundheit verbessert wird. Das heißt, wir ändern wirklich das Gehirn. Wir ändern wirklich die Kommunikationsfähigkeit innerhalb des Gehirns zwischen Gehirnarealen, die für Emotionsregulation zuständig sind, die für Nervensystem, Blablabla-Regulation zuständig sind. Das heißt, wir haben akute Effekte und wir haben auch langfristige Effekte. Mhm. Und wenn es gut instruiert ist, kann man relativ zackig auch innerhalb von einer ersten Einheit das beobachten. Ist gut, beobachte ich regelmäßig und gibt es Literatur dazu. Natürlich jetzt nicht zu jeder Störung und zu jedem Problem, aber es wirkt akut, es wirkt schnell und je besser es instruiert ist zu Beginn, desto besser natürlich. Wobei es natürlich etwas ist, was man für sich natürlich sehr gut eigenständig machen kann, wenn man ein paar Grundinformationen einfach hat, weil Atmung ist zwar an sich quasi unter mehr oder weniger nebenwirkungsfrei, aber was wirkt, kann er in unterschiedliche Richtungen wirken. Ja. Ja, also jetzt zum Beispiel, es ist gerade ein bisschen en vogue, dass man irgendwie, wie im Hof kennt irgendwie jeder vielleicht vom Namen, jeder hyperventiliert in der Früh heute Luft an und keine Ahnung. Ja, ist jetzt wahrscheinlich eigentlich, es ist, hat in gewissen Rahmenbedingungen seine Berechtigung, aber ich vergleiche es analog zum Sport. Wenn ich jeden Tag Hardcore-Intervalltraining mache, werde ich irgendwann Probleme kriegen. Und deswegen ist dieses eher ruhige Atmen lernen, einmal zu lernen, die Luft anzuhalten, so lange auszuatmen, bis es unangenehm wird. Da haben wir auch von der Literatur her ganz klare Mechanismen, die wirklich zuverlässig funktionieren. Und von dem her ist die Regelmäßigung sicher zielführend, aber es wirkt jedenfalls auch im Moment.
Matthias, du hast gesagt vorher, du machst das hin und wieder noch. Hat es eine Atemübung, Atemtechnik gegeben, die dir besonders taugt hat und weitergeholfen hat?
Na, was mir in Erinnerung geblieben ist, war dieses Radlfahren, ich weiß nicht, wie das heißt, wo du ausatmest.
Wo du nach der Ausatmung und Luft anhalten hast, ja genau.
Weil halt wahrscheinlich die Challenge dabei ist und da waren wir, keine Ahnung, bei 15 Sekunden oder so, 13 Sekunden.
15 haben wir geschafft, ja.
Genau. Ja. Und das, aber erklär du das, für was das gut ist. Aber das ist mir halt sehr in Erinnerung geblieben und ich habe halt das Gefühl gehabt, dass wenn ich dann wieder geatmet habe, dass dann wirklich so, wie wenn es, keine Ahnung, wie wenn im Kopf ein Wasser drin war, du stichst dann das Loch auf und irgendwo und innen rinnt es überall runter.
Das heißt, du atmest ein, haltest den Atem an und radelst dann weiter?
Nein, umgekehrt. Also wir atmen ein, atmen aus, so lange, wie es natürlich ausfließt sozusagen, damit wir ein bisschen Restvolumen noch drinnen haben, Residualvolumen. Und dann wird getreten, so lange wie es geht. Das heißt, wir treten dann so lange wie es geht und versuchen dabei entspannt zu bleiben. Was dem Matthias eigentlich wirklich gut gelungen ist, muss man sagen. Ich meine, das ist ja nicht ohne. Und das produziert, also es hat mehrere, also um jetzt da so ganz allgemein das zu beschreiben, wir trainieren natürlich genau, in seinem Fall ist es auch darum gegangen grundsätzlich, dass das Bein mechanisch nicht so belastbar war. Mhm. Okay, also wir hatten das, wir haben jetzt kein hartes Training machen können, wo es systemisch eigentlich gut verkraften hätte können. Und jetzt war das, das Ziel, so intensivere Intensitäten ein bisschen zu simulieren, weil natürlich, wenn wir keinen Sauerstoff haben, wird es irgendwann super anstrengend und wenn wir weitertreten, das ist quasi, wir können sozusagen dieselbe, eine ähnliche Intensität produzieren in den unteren Extremitäten, in der Arbeitsmuskulatur, ohne dass wir mechanisch so einen intensiven Reiz produzieren.
Ohne dass ich jetzt ein volles Intervall
drin genau, weil ohne dass ich die Last erhöhe. Ja.
Das musst du probieren, und ist wirklich gut.
Und ja, und
sagst du dann mal für Sekunden.
Und das ist ja, also ich meine, Ende ist es so, ne, der Matthias will jetzt dann nicht irgendwie Urlaub machen, der will weitermachen.
Ja.
Das heißt, wir sind von der Reha einmal versuchen, das zu optimieren und zu verkürzen, den ganzen Prozess, bis zur weiteren Leistungssteigerung. Also jetzt geht es auch irgendwo um Leistungssteigerung und das haben wir eigentlich relativ schnell einbaut dann in Doppelbad. Und da kommt natürlich auch der psychologische Aspekt dazu, zu dem körperlichen Aspekt, der auch gut abgesichert ist sozusagen.
Dass man sich eben verbessert, dass man länger aushaltet,
ja, dass man unter
oder?
Einem extrem psychologisch intensiven Reiz, weil Atemnot auf der Ebene ist extrem, das ist ein extrem arges Gefühl, wenn sozusagen dieses Kohlendioxid dann ansteigt, das produziert sehr zuverlässig wirklich echte Panik-Symptome. Das lässt sich ja.
Wenn du trinken müsstest, genau. Kurzzeitig.
Es ist ein echtes Panikgefühl. Und das zu trainieren, diese Toleranz gegenüber dem physiologischen Mechanismus, der dieses Panikgefühl ausbildet, hat natürlich leistungsfähigkeitstechnisch bei so kurzen, intensiven Belastungen einen Vorteil, wenn man das trainiert. Und gleichzeitig aber mental, es macht resilienter. Also wir wissen zum Beispiel bei Studien, Personen mit Angststörungen, wenn die lernen, mehr Kohlendioxid zu ertragen, dann ist es sehr zuträglich, die Angst zu reduzieren, weil verändertes Atemmuster ganz große Rolle bei psychischen Störungen spielt, vor allem bei Angststörungen. Und das kann man aber auch wachstumsorientiert, wenn jemand wie der Matthias keine Angststörung hat, einsetzen, dass man einfach gegenüber so brutalen, intensiven Reizen, ja, dass man währenddessen entspannter bleibt. Ja. Jetzt, wenn ich an den Motorsport denke, ja, da gibt es genug Extremsituationen. Ja. Und natürlich gibt es hierzu jetzt da keine Studie, wo man das im Motorsport angeschaut hat, aber wir kennen es aus anderen Bereichen, wo sozusagen die psychische Belastbarkeit einfach sich verbessert.
Vor allem die mentale Belastung, wenn du das Multitasken, wenn du fährst und navigieren musst und aufpassen musst, dass du nicht über einen Stand drüber oder wo auch immer, das ist ja auch enorm. Du musst ja das Motorrad unter Kontrolle halten, du musst navigieren, du musst aufpassen, dass du nichts reinfährst. Also das ist ja...
Eben. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, dass wir natürlich in Extremsituationen, wenn wir uns orientieren, du hast das gerade angesprochen, orientieren, eventuell die Luft anhalten. Das bedeutet natürlich, das ist nicht optimal. Und wenn wir in so Extremsituationen zwar die Luft anhalten, dann lernen wir aber umgekehrt auch in Extremsituationen einfach ruhiger zu bleiben, durch die Achtsamkeit auf die Atmung schon ein bisschen die Atmung besser zu regulieren und generell auch in einem effizienteren Modus zu bleiben, auch physiologisch. Ja.
Wenn man jetzt von dieser Übung vielleicht, weiß ich nicht, ob wir von der absehen müssen, aber wenn wir jetzt dran denken, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daheim vielleicht mal ausprobieren können, was wäre denn eine Atemübung oder eine Atemtechnik, die man sagen kann, das könnt ihr ohne große Probleme,
ohne
dass irgendwer vom Sessel fällt.
Ohne dass ich haften muss dafür.
8-4 oder so, oder?
Ja, genau, also danke für den Hinweis. Natürlich sind das, und da muss man wieder, das Extremsport, wir arbeiten, wir bewegen uns immer einem Balanceakt. Also ich kann das mit Matthias machen, weil ich weiß, ich betreue, zu dem Zeitpunkt haben wir schon 3 Monate zusammengearbeitet oder 2 Monate.
Das eine war eine Challenge, also so Uhr mitgerannt und der Josef sagt ja so unter 10 Sekunden.
Ja, ich habe mir nicht aufhören lassen. Also er hat er treten müssen, bis ich es gesagt habe.
Und dieser Effekt ist halt dann wirklich arg, wie die Füße voll blau werden.
Ja.
Mit
100 Watt oder 70
oder 100 Watt, ja, keine Ahnung. Und du hast voll blaue Füße und ich denke mir, das gibt's ja nicht. Und das war schon irgendwie cool. Und schräg zugleich. Und das habe ich dann echt 1 bis 2 Mal in der Woche gemacht und da echt sehr gute Effekte gemerkt. Und du wirst halt auch im Kopf so viel stärker, weil eigentlich willst du ab Sekunden 8 wieder nach Luft ringen, dass du sagst, diesen, und dann wie lang schaffst du im Kopf etwas zu machen, was du eigentlich nicht willst, und das stärkt halt dann auch wieder dein Mindset. Und es ist wie in einem Sportlerleben, wenn es um bei einer Rallye Dakar um 3 in der Früh, 3 in der Früh, ist das nicht lustig aufzustehen, und dann, wie es früher in Südamerika war, und du warst jetzt fast über die Anden drüber und es hat minus 10 Grad über 300 Kilometer. Und jedes Mal, wenn du aber was tun musst, was du eigentlich nicht willst, macht dir das halt im Kopf stärker. Und das war auch ein bisschen so eine Übung. Mhm. Und darum hat es mir irgendwie gescheit taugt, wenn ich ehrlich
bin. Es entspricht halt auch Matthias seiner Persönlichkeit so was Hartes. Ne? Das ist das. Also das war nichts leichter, wie die Übung mit einem durchzuführen, weil da hat er sich gefreut, das hat weh dann, das war anstrengend.
Die macht er alleine.
Die macht er
alleine. Das war eine Challenge, oder? Genau. Es war endlich einmal eine Challenge. Ist, noch.
Genau. Ich habe ihm dann immer Handyvideos geschickt von der Uhr.
Genau, für die
Zuhörerinnen genau, für die und Zuhörer. Zuhörerinnen und Zuhörer. Bitte nicht vom Sessel fallen.
Genau, bitte nicht vom Sessel. Also ich sitze noch ganz gut. Ja, also ich glaube, die Basis ist wirklich einmal zu lernen, langsamer zu atmen, die Atemrate zu reduzieren. Wobei davor meiner Meinung nach noch wichtig ist, einmal zu beobachten zu lernen, die Atmung zu beobachten. Wir kriegen viel Informationen über die Atmung, weil die Atmung ist Ausdruck von dem, wie es uns geht. Das einfachste Beispiel, ja, wenn ich jetzt da schnell Stirn auflaufe, dann atme ich schnell. Okay, ich brauche jetzt da Luft, ich brauche Sauerstoff, deswegen atme ich schneller. Das heißt, es wird angepasst. Umgekehrt kann es aber passieren, dass wenn ich mich beobachte, halt, ich sitze ganz ruhig und ich beginne auch sehr intensiv zu atmen. Warum? Das heißt, ich bin gestresst, kriege Informationen über meine Psychophysiologie. Das heißt, die Beobachtung per se ist eine Übung im eigentlichen Sinn schon mal. Ja. Das ist schon mal wichtig. Und dann als sozusagen mechanistischere Übung, die man dann ein bisschen konkreter ausführen kann, dass man wirklich lernt, ruhig und langsam zu atmen, wo man circa 4 bis 5 Sekunden durch die Nase vor allem einatmet. Das ist ein wichtiger Aspekt, weil die Nase, Nasenatmung einen deutlich stärkeren Effekt aufs Gehirn hat, wie zum Beispiel, wenn du durch den Mund einatmest. Und dann einfach den Atem circa 6, 7, von mir aus 8 Sekunden ausströmen lassen. Hier ist wichtig, man sieht schon 4, 5 ein, 6, 7, 8 aus, Daumen mal Pi, dass man so auf 4 bis 6 Atemzüge pro Minute kommen. Das unterscheidet sich deutlich von einer üblichen Ruheatemrate, die Daumen mal Pi bei 14 bis 17 Atemzügen pro Minute liegt. Und das hat schon, die Studienlage dazu ist ganz klar, teils wirklich beeindruckende Effekte auf die psychische Gesundheit, Leistungsfähigkeit, aber auch auf die körperliche also Gesundheit. Und also wir reden da von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die da sehr positiv drauf reagieren. Wir sprechen da von Entzündungsreduktion, weil die Atmung und diese Aktivierung von dem spezifischen Nervensystem sozusagen antientzündliche Wirkung hat. Ja, gibt es auch Studien dazu. Mhm. Wir können die Durchblutung optimieren. Mhm. Ja. Das heißt, ganz diese einfache Übung ist super untersucht und es gibt Dutzende Studien, es gibt hunderte Studien dazu in unterschiedlichen Bereichen von Depression, Herz-Kreislauf-Erkrankung, entzündlichen Prozessen, dass wirklich so Simples wie dieses sogenannte langsam getaktete Atmen oder wieder kohärentes Atmen genannt oder resonantes Atmen, wenn wer googeln will, diese beeindruckenden Effekte hat. Und das kann im Prinzip jede und jeder zu Hause üben, indem er...
Können wir einen Durchgang machen?
Wir können einen Durchgang machen, tatsächlich. Eventuell. Aber das ist so zum Beispiel eine Übung, die eigentlich die Basis darstellt, weil erst dann kann ich Gefühle dafür entwickeln, was mache ich eigentlich, wenn ich ganz schnell atmen soll. Ja. Wenn ich mal die Luft anhalten soll. Ja. Und was nehme ich eigentlich wahr? Und vor allem die Abweichung von einem ruhigen Atemrhythmus liefert man natürlich dann auch Informationen im Alltag. Mhm. Es gibt den Begriff der E-Mail-Apnoe. Und das bedeutet, dass man beobachtet hat, dass...
Wenn man 1000 ungelesene E-Mails hat und
nein, Moment. Der Atemstock. Allgemein, wenn man halt vor dem Computer sitzt, dass die Tendenz besteht, dass man die Luft dann halt unbewusst. Weil man halt aufmerksam ist und sich ein bisschen orientiert, was passiert gerade. Es gibt dazu noch keine harten Studien, aber es gibt erste Hinweise darauf, dass es durchaus Sinn machen könnte. Und wenn man sich selber beobachtet, dann wird man feststellen, es kann zutreffen. Und das ist schon ganz interessant, die Atmung zu beobachten, weil das hat eine Konsequenz. Wenn ich die Luft anhalte. Es hat eine Konsequenz, wenn ich zu schnell atme die ganze Zeit und sehr oberflächlich, weil wir dann hyperventilieren. Und wenn wir hyperventilieren, verlieren wir sozusagen ein bisschen was von unserem Kohlendioxid, was wir aber als Abbauprodukt vom Sauerstoff brauchen, damit Gefäße offen bleiben. Damit der Sauerstoff im Körper überhaupt genutzt werden kann. Weil wir Kohlendioxid brauchen, dass der Sauerstoff überhaupt sozusagen hergeben wird. Ja,
das heißt, dass da die Gefäße besser durchblutet sind.
Ja, einerseits die Gefäße selbst und dann aber, dass der Sauerstoff sozusagen von den roten Blutkörperchen freigegeben wird. Dazu brauchen wir Kohlendioxid. Und wenn wir hyperventilieren, Gehirn. Es ist relativ leicht, sich sozusagen unter zu durchbluten auf Gehirnebene, wenn wir extrem hyperventilieren. Was per se eine interessante Technik ist in manchen Kontexten, weil es sozusagen auch assoziiert ist mit alternativen Bewusstseinszuständen. Aber das sind sehr intensive Übungen. Und wenn wir im Alltag hyperventilieren, fühlen wir uns einfach nur schlecht. Mhm. Ja? Wir sind vielleicht eher unruhig und so weiter und so fort. Und so ein langsam getaktetes, ruhiges Atmen lernen, sozusagen, ja, trifft diese Bereiche, die ich gerade erwähnt habe, ganz gut, wenn man vermeidet, dass man überatmet, weil langsam atmen heißt nicht zwangsweise so viel wie möglich einzuatmen, es heißt ruhig und rhythmisch zu atmen und eher sozusagen nach unten, aber nicht viel. Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt aber die Effekte verstehe oder das verstehe, was du gerade gesagt hast, dann heißt das ja auch in weiterer Folge, die Atemübungen können helfen, nicht nur die Genesung voranzutreiben, sondern auch das Training ein bisschen effektiver zu gestalten.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und ist das was, was nur auf Spitzensportler, Profisportler zutrifft, oder würdest du sagen, das kann davon profitieren auch Hobbysportler, die, keine Ahnung, ein bisschen schneller an Halbmarathon laufen wollen?
Also ich glaube allgemein, jeder, der an Gesundheit interessiert ist und an Wohlbefinden, psychisch und oder körperlich, hat einen Vorteil dadurch, wenn er Atemtraining in seinen Alltag integriert.
Gut einschlafen.
Also perfektes Beispiel. Also wir haben jeder Schlafstörungen nehmen zum Beispiel zu. Wir haben eine Zunahme der psychischen Erkrankungen. Und Atemtraining puffert halt ganz viel von unseren Alltagsdingen, die uns auf uns einprasseln. Mhm. Ja. Das heißt, das ist ja übrigens im Spitzensport ein wesentlicher Faktor, die Emotionsregulation. Man hat so viel zu tun, so viele Termine, so viel Training, jeder will was von irgendeinem. Und Atmung gibt uns sozusagen, wenn man es jetzt so symbolisch ausdrücken möchte, es gibt uns wieder ein bisschen einen Pufferradius. Das heißt, um mich herum, jetzt symbolisch gesprochen, baue ich wieder ein bisschen einen Puffer auf, dass ich wieder ein bisschen Raum kriege, runterzufahren, zu regenerieren. Ja. Und das braucht ja jetzt nicht eine Stunde am Tag. Ja. Natürlich, je mehr, desto besser. Es gibt Studien, die haben für bestimmte Probleme, zum Beispiel Entzündungsregulation, brauche ich mehr natürlich. Aber das ist natürlich, es gibt nicht so viele Studien, aber die es gibt, sagen, dass sie zum Beispiel bei hospitalisierten, zum Beispiel Covid-Patientinnen, in Deutschland eine Studie von der Elisabeth Barlind, glaube ich, war das, die haben gesagt, dass circa dreiviertel Stunde langsam getaktetes Atmen die Entzündungsbelastung bei hospitalisierten Covid-Patientinnen reduzieren kann. Das macht Atmung, weil es so tief ins Nervensystem eingreift. Und das ist aber auch sinnvoll bei Personen, natürlich wie bei Matthias, der eine unglaublich hohe Trainingsbelastung hat, der viel Sponsorentermine hat, der immer auf Achse ist. Ja. Und dann einfach ein Werkzeug zu haben, auch aus, wie sage ich das jetzt, also das meine ich gar nicht, also das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber als Otto-Normalverbraucher sozusagen, der jetzt nicht um einen Olympiasieg kämpft, aber wir haben alle sozusagen unsere Wettkämpfe jeden Tag. Genau, und ich glaube sogar natürlich, dass wenn man jetzt nicht im Spitzensport vielleicht sogar ein bisschen mehr noch zusätzlich Beanspruchung hat, weil man vielleicht nicht das Paket hat.
Ja.
Und hier nochmal eben, um den Bogen jetzt zu schließen, den ich bewusst so weit gespannt habe, um zu verstehen, wie wertvoll das auch sein kann für jemanden, der nicht im Spitzensport ist. Einschlafen zu erleichtern. Gibt es auch wunderbare Studien, dass natürlich, dass die Schlafqualität steigt, wenn wir vorm Schlafen gehen langsam getaktetes Atmen üben.
Matthias, welche Rolle spielen die Atemübungen, Atemtechniken bei dir noch in der Genesung und auch im Training eventuell?
Aktuell zu wenig. Nein, und darum...
Sagst du jetzt nur mal der Josef?
Nein, das stimmt, da bin ich mir sicher sogar. Ich gehe mir regelmäßig, man muss sagen, es kommt immer wieder ein Erinnerungsanruf, oder? Zwischenrufe, die auch und sagt, du, wie geht's eigentlich? Du, meiner Meinung nach kennt man noch. Und dann, nein, aber bitte.
Aber, und da hat der Josef vollkommen recht, und ich weiß ja, dass gut wäre, aber man muss sich das vorstellen, wenn man wirklich 13 Monate lang zu 99,9% alles der Reha unterordnet und es gibt jetzt andere Beispiele, die was sagen, okay, nach 3-4 Wochen habe ich das Reha-Zentrum verlassen, weil das halt anstrengend ist. Du stehst um 6.30 Uhr auf, um 4 Uhr nachmittags hört der Reha-Alltag auf, dann bin ich meistens noch irgendwie mit Josef eine Einheit gemacht, ist die Neubauer Karin noch gekommen zur Physiotherapie. Also ich habe wirklich 13 Monate gefühlt alles gemacht, was irgendwie geht. Und das brennt halt schon an natürlich aus. Mhm. Und jetzt ist es halt dann auch so, dass ich sage, okay, jetzt ist die Reha abgeschlossen, jetzt ist viel mehr wieder Alltag, Motorradl fahren, Training. Ich habe mir diese Briefing-App, die es gibt, schon runtergeladen, ich mache es hin und wieder, aber definitiv zu wenig. Wenn ich es dann wieder mache, sage ich wieder, wow, Josef, es war so gut und es hat echt viel geholfen, jetzt muss ich es wieder öfter machen, aber man weiß dann oft selber auch, dass wenn dieser Alltag wieder zurückkommt, man dann wieder andere Prioritäten hat und ich habe halt auch mittlerweile wieder andere Sachen zum tun, Und diese Reha, dieses Training, was so wichtig war, ist dann nur mehr zweitrangig. Aber ich versuche schon, dass ich es hin und wieder einbaue.
Und wie geht's dir heute? Gibt es schon Pläne, was als nächstes kommt?
Mittlerweile geht es mir echt sehr gut, hätte ich gesagt. Natürlich ist es ein neues Leben, gell? Aber das ist oft von Außenstehenden, wenn er diesen bombastischen Fuß noch sieht, der was sehr, sehr erhoben ist, weil ich halt einfach eine Hauttransplantation gehabt habe, wenn ich dann einen langen Tagesalter gehabt, dass man dann sieht, auch, dass das Gangbild nicht so perfekt ist. Aber ich bin halt echt froh, dass der Fuß noch dran ist, dass ich einen normalen Alltag habe, dass ich Motorrad fahren kann. Ich kann 3 Stunden problemlos auf den Berg gehen. Ich war mit dem Tom Wallek wandern vor 3 Wochen, was mega, mega cool war, wo ich echt so gehabt habe, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich war vorher noch nie auf dem Berg, aber jetzt kann ich nicht mehr aus. Und es waren knapp 700 Höhenmeter. Wir waren gute 4 Stunden am Weg und es ist echt ganz gut gegangen. Und ich hätte mir halt auch nicht gedacht, dass ich das wieder mal tun kann, sodass es mir einen Spaß macht, weil wenn es nur weh tut, ist es halt auch nicht lustig. Bin ja jetzt beim Mix for Life World Run dann dabei. Schauen wir mal, wie weit dass ich da gehen kann. Und na, bin sehr, sehr happy und genügsam geworden, aber habe da schon was lernen müssen. Aber es ist halt immer so in einem Sportlerleben, man tut sich weh, man wird operiert und man glaubt halt dann immer, okay, in 3 Monaten, 6 Monaten, 8 Monaten passt das wieder so. Aber dass ich einfach dieses alte Leben nicht mehr zurück habe, das ist halt definitiv so. Das habe ich auch dann relativ schnell dann einmal verstanden und abgekagelt. Und jetzt in diesem neuen Leben bin ich schon eine sehr gute Version von mir selber. Wird auch gerade wieder ein bisschen fitter. Also habe jetzt echt angefangen, dass ich wieder regelmäßig mir die Zeit nehme, um einfach viel zu trainieren. Und ja, habe echt eine Freude, wie es gerade alles ist. Und wie geht es sportlich weiter? Da passiert auch gerade extrem viel. Bin gerade an einem riesen Projekt dran, wo ich seit 7, 8 Monaten extrem viel Zeit aufwende und mal schauen, ob das dann funktioniert. Aber aktuell schaut es ganz gut aus. Das heißt 2-2-4, Mission 2-2-4. Und es soll ein bisschen so von 2-Wheels, 2-4-Wheels. Und ich versuche, oder ich hoffe, ich kriege die Chance, dass ich in Zukunft in ein Auto, in einem Buggy eventuell umsteigen kann. Habe jetzt schon die eine oder andere Testfahrt gehabt, die was sehr vielversprechend war. Es war viel lustiger, wie man gedacht habe. Also wie man glaubt, Motorradfahren ist mitunter das geilste im Leben, was man da kann. Aber, aber es ist Autofahren oder Buggyfahren schon auch extrem lustig und dieses Erlebnis oder das Erlebte teilt man dann mit seinen Co-Piloten. Was extrem lässig ist, Motorradl, ist immer wirklich schwierig, jemandem diese Gefühle, diese Emotionen zu erklären, der was kein Motorradlfahrer ist. Und von dem her, ja, hat es extrem viele lässige Seiten. Es ist halt natürlich mit extrem viel Aufwand und Kosten auch verbunden. Aber für das, ja, haben wir, glaube ich, ein gutes Team auch zusammengestellt und schauen wir, was die nächsten Wochen und Monate bringen.
Sehr spannend. Ich hätte jetzt eine letzte Frage für euch zwei. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte, aber was würdet ihr den Menschen mitgeben, die selbst unter starken Schmerzen gerade zu leiden haben? Matthias?
Gut umgespült, Boy. Hast mehr Zeit zum Nachdenken. Nein, aber ist relativ einfach. Das Wichtigste, glaube ich, ist Hoffnung im Leben.
Ja.
Das ist, wenn dir dein Team, deine Ärzte, du dir selber keine Hoffnung gibst, kein Ziel, wer soll dann irgendwie dran glauben? Und darum, glaube ich, ist es umso wichtiger, als mit dem Wings for Life World Run nochmal angesprochen, gell, wo ich halt wirklich sehr, sehr nahe dem Ganzen bin, weil einfach ja dieses Schicksal, was ein Hannes Kindergartner passiert ist, es war bei einer Benefizveranstaltung in Ohlsdorf, wo ich selber mit Teil dieses Rennen war. Der Hannes war eine Viertelstunde vorher nur da bei mir, ein bisschen Schmäh führen, wir sind dann gestartet, das Rennen ist abgebrochen worden und ab dem Zeitpunkt hat der Hannes nicht mehr gehen können, dann ist zum Glück durch den Didi Mateschitz und Kini Heinz diese Foundation ins Leben gerufen worden, die was wirklich außernatürliche Sachen bis jetzt machen und vor allem so viele Leute wieder Hoffnung geben. Und ich glaube halt wirklich, dass, gell, wenn wir alle zusammenhelfen, wenn jeder einen kleinen Beitrag zu dem großen Ganzen leistet, das definitiv einmal, dass die das definitiv schaffen, Querschnittlähmung heilbar zu machen. Und wenn es nur ist, dass man sagt, man kann selber einen Rollstuhl antauchen, selber sich die Zähne putzen, selber eher zu essen, ist ja das schon ein riesen Mehrwert. Und da glaube ich, ist umso wichtiger, diese Hoffnung aufrecht zu halten und den Menschen Hoffnungen zu schenken. Und es ist relativ ein cooler Satz, der mich auch geprägt hat, dann höre ich auf zum Reden. Am Ende des Tages wird alles gut und ist es noch nicht gut, ist es noch nicht das Ende.
Ja, voll spannend. Also das, was ich jetzt sage, kommt tatsächlich auch aus einer biografischen, aus einem biografischen Element, weil ich im Alter von 8 bis 9, weil es könnte sich flapsig anhören, was jetzt kommt sozusagen, aber ich habe ja im Alter von 8 bis 9, Down My Pee, glaube ich, war das, mehrere Monate war ich bewegungslos, also regungslos. Ich bin aufgewacht und habe mich nicht mehr bewegen können. Also ich habe durchaus einen persönlichen Bezug zu extremem Schmerz, wo ich eines Tages aufgewacht bin und mich nicht mehr bewegen habe können. Und jeder gesagt hat, ja, du wirst nicht in die Schuhe oder so. Und war dann eben für mehrere Monate ans Bett gefesselt oder an den Gartenstuhl, wo auch immer, weil ich habe nichts eigenständig machen können. Also nichts. Nix. Ja. Und von dem her habe ich auch einen Bezug zu dem Thema. Und was mir da jetzt auch sozusagen jetzt auf persönlicher Ebene in Erinnerung geblieben ist, die Fähigkeit, man kann immer irgendwas tun. Also, dass man sich vor Augen führt, dass man durchs eigene Verhalten Dinge beeinflussen kann und auch selbst wirksam ist und sein kann. Und dem, das, was der Matthias gerade gesagt hat, finde ich wunderbar, eben sich mit Leuten zu umgeben, natürlich, die daran glauben, dass die Dinge besser werden können. Das ist ganz wichtig. Wir wissen ja aus der Psychophysiologie, was wir denken und fühlen, hat eine unmittelbare Konsequenz für unseren Körper. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in meinem eigenen Fall habe ich mich dann durch unterschiedliche, das heißt komisch an, aber so 8 Tage liegst du da und glaubst, du stirbst irgendwie und dann beginnst du zu beten. Und beten induziert bestimmte Atemmuster wieder, ja, also zuverlässig, die eben genau dem langsam getakteten Atmen entsprechen. Und womöglich, und lustigerweise 2 Wochen, nachdem ich das begonnen habe, gedacht habe, jetzt geht gar nichts mehr, habe ich dann irgendwie wieder die ersten Sachen bewegen können. Und dann hat so geheißen, ja, es geht wieder. Warum, wissen wir eigentlich nicht. Ich würde sagen, es hat wahrscheinlich irgendwie, ich habe mich in einen Zustand begeben, der regenerativ war, und was auch immer dann gepasst hat, hat sich halt regenerieren können dadurch. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, wir haben durch unser eigenes Verhalten und wie wir denken und fühlen Einfluss darauf, was mit uns passiert, was uns geht. Das heißt, wir sind selbst wirksam. Und wenn jemand da draußen jetzt extreme Schmerzen hat oder allgemein in irgendeiner extremen Situation ist, wo er gesundheitlich vielleicht angeschlagen ist, dann sich vor Augen zu führen, auch wenn es nicht einfach ist und Herausforderung ist, dass wir durchaus Einfluss drauf haben. Das ist, glaube ich, so mein Abschlusssatz.
Josef, Matthias, ich sage herzlichen Dank für die Zeit, für die spannende Diskussion, weiß ich nicht, aber für die spannenden Erzählungen. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einiges mitgenommen haben und mitnehmen haben können. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Dasein.
Danke vielmals.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.